Bücher im Gespräch. Der Podcast des Leibniz-Zentrums für Literatur- und Kulturforschung.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des ZFL-Podcasts Bücher im Gespräch. Mein Name ist Falko Schmieder, ich bin Kulturwissenschaftler und arbeite am Leibniz-Zentrum für Literatur- und Kulturforschung in Berlin an einem Wörterbuch zu Grundbegriffen des 20. Jahrhunderts. Ich freue mich, heute Gelegenheit zu haben, mit meinem Kollegen Leander Scholz über sein Buch »Die Regierung der Natur, Ökologie und politische Ordnung« zu sprechen, das jüngst im August Verlag erschienen ist. Leander, die Regierung der Natur ist ja nicht dein erstes Buch zur Thematik der politischen Ökologie. 2019 ist von dir das Buch Die Menge der Menschen, eine Figur der politischen Ökologie erschienen. Deine eigenen Arbeiten sind so Teil eines allgemeinen Bewusstseinswandels, würde ich sagen, den du in deinem Buch selber als Übergang von einer anthropologischen zu einer ökologisch-terrestrischen Anschauung charakterisierst. Und im Zuge dieser Wende sind ja speziell seit den 1970er Jahren eine Fülle von Literatur erschienen, Vielleicht kannst du zum Beginn unseres Gesprächs erst einmal darlegen, was dich zu deinem Buch motiviert hat und worin mit Blick auf diese Fülle neuer Literatur der spezifische Einsatz und das spezifische Interesse deines Buches liegen.
Also ich komme eigentlich von der klassischen politischen Philosophie her. Und an der Frage der Ökologie oder der ökologischen Problematik hat mich interessiert, wie verändert eigentlich deren Eindringen in den politischen Raum unser Begriff von Politik. Und Ausgangspunkt dieses Buches, Regierung der Natur, ist im Grunde eine Dialektik, könnte man sagen. Also der Titel Regierung der Natur meint einerseits, dass durch die ökologische Krise immer mehr natürliche Faktoren Gegenstand von Politik werden, also der Umweltschutz, Gewässerschutz, Artenschutz, Klimaschutz wird zur Staatsaufgabe. Das ist einerseits so eine Erweiterung gewissermaßen des Raums der Regierungspraktiken. Also vormals natürliche Faktoren werden plötzlich zu politischen Faktoren, werden zum Gegenstand einer politischen Sorge. Das ist die eine Sache, das geschieht seit über 100 Jahren. Die ersten staatlichen Anstrengungen sind schon mit Beginn des 20. Jahrhunderts fangen die schon an, dass sich sozusagen das Naturschutz zu einer Staatsaufgabe wird. Mich interessiert aber andererseits die gegenteilige Bewegung. Was bedeutet das sozusagen, das Eindringen von solchen neuen Praktiken, neuen Gegenständen? Wie verändert das den politischen Raum? Und das ist sozusagen die Regierung der Natur in die andere Richtung gelesen. Das heißt, auch die Natur wird gewissermaßen wichtiger und hat gewissermaßen ihren Anteil an der Regierungspraxis. Und da interessiert mich eben speziell, wie ökologische Prinzipien, die eigentlich sozusagen anhand der ökologischen Krise wissenschaftlich, aber auch außenwissenschaftlich gewonnen werden, wie die rückwirken auf die Gesellschaft. Also wie sozusagen bestimmte Ordnungsmodelle, die eigentlich aus der ökologisch verstandenen Natur kommen, dann auch auf die Gesellschaft übertragen werden. Und das ist für mich sozusagen das der wesentliche Punkt, der meine Arbeit motiviert, wie sozusagen, man könnte sagen, dadurch auch eine Ökologisierung der Gesellschaft stattfindet.
Du stellst ja in deinem einleitenden Kapitel dieses ökologische Denken als eine im Vergleich zur antiken und auch neuzeitlichen Philosophie grundsätzlich neue Bewusstseinsform da, die eben entsprechend auch mit einem neuen Verständnis von Politik zu tun hat. Und jetzt hast du eigentlich ja schon gesagt, dass es einfach nicht nur darum geht, dass sich das Bezugsfeld, das Gegenstandsfeld der Politik verändert, sondern die Politik selber in ihrem Innern transformiert wird. Und du benennst diese neue Form der Politik, bezeichnest du als posthumane Politik oder auch als Naturpolitik. Und kannst du das nochmal näher ausführen, diese, könnte man sagen, auch Verwandlung der Qualität von Politik, die Verwandlung des inneren Charakters von Politik?
Ja, man kann, glaube ich, sagen ganz generell, dass jede Politik einen bestimmten Naturbegriff voraussetzt. Und der antike Naturbegriff ist natürlich deswegen wichtig, weil er eine Kontrastfolie bildet zu dem, was in der Moderne, aber auch dann später im 19. Jahrhundert passiert. Und weil er eben einfach sehr, sehr lange dominant war, also die Vorstellung, dass die Natur sowas wie eine ewige Ordnung ist, die man erkennen kann und die den Platz der Menschen gewissermaßen anweist. Und das antike Politikverständnis war immer auch eine Fortführung dessen, was gewissermaßen schon als Naturordnung vorausgesetzt ist. Das ändert sich eben ganz deutlich in der Neuzeit, wo eben gerade die Natur sozusagen nicht mehr diese Ordnungsvorgaben, wo man sich versucht davon zu lösen, wo es andere Naturbegriffe gibt, die eben nicht mehr wie in der Antike wo nicht mehr vorausgesetzt wird, dass es Zwecke und sinnvolles Erleben dieser Naturordnung gibt, sondern wo die Natur eben als etwas Bedrohliches empfunden wird, was bezwungen werden muss und was gewissermaßen eigentlich unerträglich ist und erst die Menschenwelt ins Leben ruft. Das ist sozusagen die Szene des modernen Naturzustands. Und im 19. Jahrhundert verändert die sich nochmal deutlich durch die Evolutionstheorie, weil die Natur das erste Mal als verzeitlicht wahrgenommen wird. Das heißt, neben vielen anderen Effekten ist einer der zentralen Effekte der Evolutionstheorie von Darwin und anderen, ja, dass das Entstehen und Vergehen der Arten eben ein Normalzustand ist. Ja, dass es eben keine Ewigkeitsgarantie ist. Und das gilt gewissermaßen, wird auch recht schnell so wahrgenommen, auch für die Menschen selbst. Also, dass die Menschen eben entstanden sind, heißt, dass sie auch wieder verschwinden können. Und damit verändert sich sozusagen die ganze Einbettung gewissermaßen des anthropologischen Wissens, was zumindest in der Neuzeit zentral für die Politik war, nämlich dass der Mensch eigentlich sozusagen Maßstab der Dinge ist und auch seine Welt selber hervorbringen muss. Wenn aber die Natur nicht mehr selbstverständlich vorausgesetzt werden kann als da, wo der Mensch eben lebt, sondern eben als etwas Verzeitlichtes, was eben sich verändert und was eben auch die Bedingungen des eigenen Lebens unterminieren kann, dann verändert sich auch natürlich das Politikverständnis. Und was die Evolutionstheorie und andere Erscheinungen im 19. Jahrhundert hervorbringen, ist eben auch eine Krise des anthropologischen Wissens. Und dass es eben nicht mehr selbstverständlich ist, dass der Mensch im Zentrum steht, wie das seit der Renaissance sozusagen ja ganz zentral ausgearbeitet wurde. Und damit kommen die Dinge nochmal ganz anders in den Fluss gewissermaßen, was es eben nötig macht überhaupt, sozusagen die Natur nicht nur als gestaltbar, sondern auch als Gegenstand von Sorge wahrzunehmen.
Du sagst an mehreren Stellen, dass diese posthumane Politik unter anderem dadurch gekennzeichnet ist, dass sie das Soziale wie eine Natur behandelt. Und ist das nicht auch problematisch, die Gesellschaft als Natur zu fassen? Also gerade mit Blick auf den Sozialdarwinismus, auf die Rassepolitik, auf die diversen Monismen, ist da nicht auch eine Gefahr mit verbunden, mit dieser Naturalisierung des Sozialen?
Also Naturalisierung des Sozialen gab es natürlich immer, kann man sagen. Es gab immer sozusagen die Vorstellung, vor allen Dingen mit dem Naturbegriff, der eben eine bestimmte Art von Ordnung repräsentiert, dass das Soziale in irgendeiner Weise die natürliche Ordnung fortsetzt. Das gab es in der Antike, aber es gab es natürlich auch in der Aristokratie, die Rangordnung der Lebewesen, die man in der Natur sozusagen hineinprojiziert hat, war natürlich auch eine Rangordnung des Sozialen und diese Korrespondenz gibt es immer. Ausgangspunkt bei mir ist insofern, unterscheidet sich das ein bisschen bei dieser These, ist, dass es sich hier nicht um eine Natur handelt, die gewissermaßen in sich geordnet ist, sondern um Prinzipien der Ordnung. Also das muss ich vielleicht erläutern. Also es ist eine ökologische Natur, nicht mehr die Natur, die es sozusagen als Ganzes gab, die noch bis in 18. Jahrhundert eine große Rolle spielt, wo man sagt, das ist ein Ganzes in sich geordnetes und wir müssen uns das anschauen und wir müssen uns da irgendwie einbetten. Das ist sozusagen eine ganz klassische Position. Sondern die Natur, um die es hier geht, ist eben durch die Evolutionstheorie eine, die gewissermaßen eigentlich keine natürliche Ordnung hat, sondern die im Grunde nur Prinzipien der inneren Balance hat. Also ob das jetzt die Selektionskriterien sind oder ob es jetzt das ökologische Gleichgewicht sind, das sind nur Prinzipien, aber keine mehr ewige Ordnung, an die man sich anlehnen kann. Und Ausgangspunkt der Rückwirkung der ökologischen Krise auf die Gesellschaft ist für mich im Grunde, dass die alte Natur eine sterbende Natur ist. Also es ist nicht mehr die Natur der Antike, wo man sagt, da sind wir eingebettet in eine ewige Ordnung, sondern was die Erfahrung seit dem 19. Jahrhundert ist, ist genau diese Natur eben in einer Krise ist, zumindest in einer Krise als Lebensbedingung für die Menschen. Das meine ich mit sterbender Natur. Mhm. Also dass die ersten Diskurse zum Artensterben Ende des 19. Jahrhunderts sind natürlich ein Schock. Ein Schock dafür, dass sozusagen die eigene Gestaltungskraft, also der eigene Versuch, die Welt so einzurichten, dass sie lebenswert ist, genau diese Welt dabei ist zu ruinieren. Das ist gewissermaßen erstmal schockend. Das ist die sterbende Natur, also es ist eine Natur, mit der man es zu tun hat, die eigentlich der Sorge bedarf. Und das ist natürlich was völlig Neues. Und wenn ich jetzt von einer Naturalisierung, und das würde ich auch nicht sagen, Naturalisierung der Gesellschaft, sondern der Übertragung von ökologischen Prinzipien, die man eben im Zuge dieses Kümmerns um Bereiche der Natur, um die man sich bis dahin nicht kümmern musste, herausfindet, werden dann auf die Gesellschaft übertragen. Das meine ich mit, dass die Gesellschaft gewissermaßen wie eine Natur behandelt wird. Also die Krise der anthropologischen Ordnung führt dazu, dass man sich nach anderen Ordnungsmustern umschaut. Also die Erfahrung, dass der Mensch selber durch seine Zentralstellung gewissermaßen diese Welt dabei ist zu ruinieren, bringt erst das Bedürfnis hervor, andere Ordnungsmodelle, die sozusagen Lösungen versprechen, aufzusuchen. Und da ist eben, um ein konkretes Beispiel zu geben, ein großer Diskurs in der wissenschaftlichen Ökologie schon in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts ist die Biodiversität. Mhm. Die wird wahrgenommen als ein Prinzip sozusagen, das für eine bestimmte Stabilität von Biotopen oder Ökosystemen sorgt. Und aber in einem bestimmten Moment taucht dieses Ordnungsprinzip, sage ich mal, auch in den Diskursen der sozialen Ordnung auf. Unter dem Stichwort natürlich verändert als soziale Diversitäten. Auch da gibt es analoge, wenn auch transformierte, aber analoge Momente, dass man sagt, das ist stabiler, effizienter. Natürlich gibt es da auch einen Gerechtigkeitsdiskurs, aber es ist eben so, dass man relativ genau zeigen kann, historisch, dass sozusagen dieses Prinzip, was eigentlich sozusagen aus dem ökologischen Diskurs stammt, dann als Vorbild genommen wird und sagt, ja, auch die Natur hat dieses Prinzip und da sieht man, das bewirkt Gutes, mhm, und wir können das auch nehmen. Also da wird die Natur tatsächlich als Vorbild genommen. Natürlich ist das eine ganz andere Vorbildfunktion als meinetwegen in der Antike, weil es hier um ökologische Prinzipien geht, aber findet ein Übertragungsvorgang statt und der verspricht gewissermaßen in Bereiche des Sozialen neue Werte, neue Orientierungen, neue Muster der Regierung einzuführen, um Probleme zu lösen, die offensichtlich mit den klassischen Konzepten nicht zu lösen sind.
Du arbeitest ja in dem Buch sehr stark mit so einem Verfahren der Gegenüberstellung von erkenntnistheoretischen Paradigmen oder auch von sozusagen verschiedenen Wissensepochen. Und in dem Zusammenhang spielt eben die Abgrenzung der anthropologischen Epoche von der ökologisch-terrestrischen eine ganz zentrale Rolle. Was hat es nochmal mit dieser anthropologischen Epoche genau auf sich, von der du sagst, dass da der Mensch diese Zentralstellung hat? Also ich frage das auch deshalb, weil etwa in einer soziologischen Perspektive die Bezeichnung anthropologische Epoche irgendwie erklärungsbedürftig ist, denn in der Soziologie ist ja eher von der modernen Gesellschaft, vom Kapitalismus, von Marktwirtschaft oder Ähnlichem die Rede, wo klar ist, dass da der Mensch eben nicht im Mittelpunkt steht, sondern eben der Markt, die Wirtschaft, Prozesse der Kapitalakkumulation oder Ähnliches. Eine anthropologische Epoche wäre dann eher etwas, das nicht gegeben ist und das es nun zu überwinden gelte, sondern eher etwas, das in einer utopischen Perspektive überhaupt erstmal herzustellen wäre. Also was meinst du mit dieser anthropologischen Epoche, wo der Mensch im Zentrum steht? Man könnte sagen, die politische Ökonomie hat ihn eigentlich aus diesem Zentrum vertrieben, indem sie eben Mechanismen beschreibt, Eigendynamiken beschreibt, systemische Prozesse beschreibt, wo Gesellschaft tatsächlich als Natur erscheint, als eine Art zweite Natur erscheint. Da spielt der Mensch gar keine dominante Rolle mehr. Er muss also eigentlich auch nicht abgelöst werden als zentrales Subjekt sozusagen der Epoche.
Also mit der anthropologischen Epoche meine ich tatsächlich der Aufstieg der philosophischen Anthropologie seit der Renaissance bis zum 19. Jahrhundert. Das ist erstmal sozusagen einfach jetzt die historische Einordnung. Und das heißt nicht, dass der Mensch sozusagen Herr seiner Welt ist, aber dass es eben die Programme entstehen, natürlich am Ausgang von den Religionskriegen des 17. Jahrhunderts, eben sich seine eigene Welt zu schaffen. Und dass das nicht problemlos abgeht und dass er da sozusagen, dass das nicht unbedingt eine humane Epoche sein muss, das spielt für mich nicht die entscheidende Rolle, sondern die entscheidende Rolle ist, dass er sich durch die Umstände gezwungen sieht, eine Welt zu schaffen, in dem eben der Mensch als Maßstab zumindest eine zentrale Stelle hat. Und um auf die politische Ökonomie zu kommen, genau dieser Epoche, würde ich sagen, entspricht das Wissen der politischen Ökonomie, nämlich die politische Ökonomie, die im 18. Jahrhundert entsteht, ist ja eine, die sozusagen die Begriffe der Arbeit zentral und der Arbeit und der Technik und der Invention und der Selbstbehauptung ins Zentrum stellt. Und das sind alles natürlich anthropologische Kategorien. Also es ist keine vorher war zum Beispiel die Rolle der Natur viel viel wichtiger auch im Zusammenhang mit ökonomischen Beschreibungen der Welt, und hier wird eben sozusagen die Arbeitskraft, die menschliche Arbeitskraft ist Ausgangspunkt für die meisten Theoretiker der politischen Ökonomie, und genau das würde ich eben als ist eben das, was die anthropologische Epoche kennzeichnet, dass es eben keine höheren oder anderen Instanzen gibt, weder theologischer Natur noch übersinnlicher Natur noch eben sozusagen eingebettet in eine ewige Naturordnung, sondern dass eben die menschlichen Anstrengungen sozusagen als die Konstruktionskräfte dieser Welt begriffen werden. Mhm. Wie sich das im Einzelnen realisiert, gibt es natürlich ganz verschiedene. Das ist völlig richtig. Gibt es natürlich verschiedene Ansätze, dass sozusagen genau diese Kräfte sozusagen die eigene Selbstbestimmung überschreiten. Das reflektiert natürlich schon die Geschichtsphilosophie, dass es nicht funktioniert, sozusagen die Selbsttransparenz, sich eine eigene Gesellschaft, die man selber beherrscht, zu schaffen. Aber das Ideal bleibt bis ins 19. Jahrhundert unbestritten.
Mhm. Du stellst ja die Entwicklung des ökologischen Denkens so insgesamt als eine Art Lernprozess dar, der in der Auseinandersetzung mit den Zerstörungen und auch den Katastrophen der modernen Gesellschaftsentwicklung vollzogen wurde. Könnte man vielleicht auch speziell im Blick auf den breiteren Durchbruch der ökologischen Sichtweisen seit den 1970er Jahren auch von einem Verlust von Problembewusstsein insofern sprechen, als so dezidiert gesellschaftstheoretische oder auf die Moderne bezogene Überlegungen verdrängt worden sind von der politischen Ökonomie, dass das tatsächlich ein Paradigmenwechsel war, aber einer, der irgendwie auch kritisch oder dialektisch zu fassen ist, dass es ein wachsendes Problembewusstsein in Bezug auf den Umgang mit der Natur gibt, auf der anderen Seite aber eben gesellschaftstheoretische Bestimmungen aus diesem Diskurs weitgehend verschwunden sind. Das scheint mir jedenfalls so. Du erzählst diese Seite nicht mit, aber könnte man das nicht auch als eine Art Geschichte auch des Verlusts von Problembewusstsein beschreiben? Nicht nur als eine Art Lernprozess, der sich ergibt einfach durch die katastrophale Dynamik der Moderne.
Jetzt muss ich nochmal zurückfragen, welches Problembewusstsein im ökologischen Diskurs geht?
Genau, du sprichst an einer Stelle auch von einem Paradigmenwechsel von einer sozialtheoretischen zu einer ökologisch-terrestrischen Anschauung. Du sprichst davon, dass soziale Fragestellungen, sprachst du sogar an einer Stelle selber in Bezug auf die Konstellation der Junghegelianer, dass die sozusagen das soziale Paradigma, die soziale Frage an den Rand gedrängt wird und die ökologische Frage sozusagen nach vorne kommt. Und eigentlich müsste es ja um die Vermittlung dieser Dimension gehen. Und ich habe tatsächlich den Eindruck, dass die politische Ökonomie, die politische Ökologie tatsächlich diese auf die moderne bezogene, auf die kapitalistische Wirtschaftsweise bezogene Sichtweise eigentlich draußen hält und sich tatsächlich stärker sozusagen nach Modellen umsieht, die Gesellschaft als Natur begreifen tatsächlich.
Ja, ich verstehe das besser. Ich glaube, es ist der Umbruch gewissermaßen von der politischen Ökonomie zur politischen Ökologie ist natürlich auch mit dem Wechsel der Hauptakteure sozusagen verbunden. Und es ist eben tatsächlich vielleicht nicht mehr, es ist nicht einfach nur eine Erweiterung, sondern es ist eben eine Verschiebung, eine Akzentverschiebung. Und ich glaube tatsächlich, dass bestimmte soziale Fragen damit eben nicht mehr ganz oben auf der Liste stehen. Das ist so. Es wird natürlich jetzt im allgemeinen politischen Diskurs natürlich immer vom sozial-ökologischen Bewusstsein und so weiter gesprochen, aber wenn man sich die konkreten Diskurse anschaut, wie sich die politische Ökologie durchsetzt gegen die politische Ökonomie, ist es eben nicht mehr der Mensch sozusagen und seine Probleme, die an erster Stelle stehen, sondern es verschiebt sich natürlich der Blick Erstens auf andere Lebewesen, zweitens aber auch überhaupt auf den Lebensraum der Erde. Und es kann natürlich, es entsteht gewissermaßen ein anderer Fokus, der nicht mehr das Wohlergehen nur des Menschen zum Ziel hat. Also ich will ein konkretes Beispiel nennen. Es gibt eine recht radikale und auch erfolgreiche Umweltbewegung, Earth First, in den 80er Jahren, die eben aus, die irgendwann ihren Titel, die sich genau mit dieser Frage konfrontiert sieht, und irgendwann eben erläutert, ganz schlicht und einfach, es heißt eben nicht People First, sondern Earth First. Das heißt, es gibt ein, ich glaube, es geht was verloren, ein bestimmter Problemkontext, da würde ich dir zustimmen, der eben mit der Sozialphilosophie und auch der Geschichtsphilosophie verbunden ist, zugunsten eben tatsächlich der Erde und der Biosphäre als neuer Gegenstand auch von Erkenntnis einerseits, aber auch als Gegenstand von politischen Aktionen oder von politischen Linien. Und diese Verschiebung, mit der Mensch gewissermaßen das also mit dem anthropologischen Paradigma geht eben auch seine Alleinstellung und zwar auch in seinen Ansprüchen gewissermaßen einher. Also wird beendet. Man kann gewissermaßen nicht sagen, oder man müsste es vielleicht radikaler formulieren, es gibt zwei Linien, die einen stellen sich vor, dass das ökologische Problem gelöst wird und die Menschen genauso weiterleben wie bisher, nur sich eben besser verhalten oder eben etwas weniger schädlich verhalten, aber dass sie eigentlich sozusagen in ihrem Selbstverständnis eben so bleiben, wie sie jetzt sind, nur eben ihre Lebensgrundlagen möglichst nicht weiter vernichten. Das wäre sozusagen kein Wechsel, sondern das wäre einfach eben eine effektivere oder bessere Umweltpolitik. Und es gibt eben eine andere Linie, die eben tatsächlich, glaube ich, eine ganz neue Perspektive in den politischen Diskurs einbringt, ist eben zu sagen, der Mensch ist eben nicht mehr die der Hauptfokus unserer Politik. Und das meine ich mit posthuman. Das heißt nicht, dass es eine antihumane Politik ist, aber es heißt eben, dass sie sich nicht mehr an den in erster Linie an den Bedürfnissen der Menschen ausrichtet. Und damit geht natürlich auch etwas verloren. Also es ist nicht immer nur einfach sozusagen eine Erweiterung eines bestehenden Feldes, sondern es ist eine Verschiebung. Aber man könnte ja umgekehrt auch sagen, dass jetzt eben gewissermaßen das Zusammenleben mit anderen Lebewesen ins Zentrum rückt, ist nicht nur eine Verlusterfahrung, sondern kann natürlich auch ein neues Menschenbild, neues anthropologisches Selbstverhältnis hervorbringen. Und das ist das, was mich mehr interessiert. Und ich glaube, das ist auch das, was sozusagen am Ende die politische Ökologie in Gang gesetzt hat.
Das ist ein ganz interessanter, sicherlich auch ein heikler und auch in der Gegenwart natürlich sehr umstrittener Punkt, diese Frage sozusagen, die Sonderstellung des Menschen aufzugeben. Das würde ja dann politisch auch bedeuten, dass zum Beispiel Rechte an Naturentitäten übertragen werden. Diese ganze Frage der Stellvertreterschaft, die gerade eine politische Philosophie herausfordert, wie sie etwa von Hannah Arendt vertreten worden ist oder von Helmut Plessner, die dezidiert diese Sonderstellung des Menschen herausgearbeitet haben, auch gegen diese ökologischen Ansätze schon und eben betont haben, dass diese Sonderstellung sich aus der Fähigkeit des Menschen zur Selbstreflexion, zur Selbstkritik, zur Übernahme von Verantwortung ergibt, die einfach konstitutiv nur mit dem Menschen verbunden sind. Mhm. Und aus dieser Problematik kommt man ja nicht raus, wenn man die Rechte sozusagen an Entitäten im Naturbereich überträgt, weil auch dann natürlich diese menschlichen Bestimmungen drin bleiben. Nicht? Also,
Ja, es ist keine menschenlose Welt, das ist schon klar, aber die Frage ist sozusagen, und wir können es uns auch jetzt, glaube ich, wir können es nicht komplett vorwegnehmen, wie in welche Richtung es gehen kann, aber es ist, wenn man sozusagen die Welt als versucht zu teilen und so sagt, eben es ist eben nicht nur eine anthropozentrische Welt, sondern es ist eine Welt, in der eben andere Lebewesen zur Geltung und das Rechte haben, zur Geltung kommen müssen und Rechte haben müssen, dann kann das nicht bedeuten, dass man nichts abgibt. Mhm. Es ist unwahrscheinlich, das sozusagen, das nur als Erweiterung zu denken. Also viele, das ist natürlich, klingt komfortabler, wenn man sagt, wir dehnen jetzt auch unser Demokratieverständnis, unser Rechteverständnis einfach nur aus und geben auch anderen Entitäten, ob es nun Täler sind oder Lebewesen oder was weiß ich, geben ihnen Rechte, die zumindest in unserem Rechtssystem auch eingeklagt werden können durch Stellvertretung, ist es aber schwer vorstellbar, dass das ein gelingender Prozess sein kann, ohne dass gewissermaßen selbst auch dieses sich aus dem Zentrum nehmen, nicht auch Effekte für den eigenen Selbstverständnis und Effekte für den eigenen Lebensstil haben. Und ich glaube, in den radikalen Entwürfen der politischen Ökologie ist das sogar ein nicht nur etwas abgeben, sondern ein positiver Ausblick.
Mhm. Werden wir sehen. Ich glaube, die politischen Debatten in der Gegenwart drehen sich ja vielfach um diese Fragen und da sind ja sehr viele ungelöste Probleme und insofern ja, nehmen wir teil sozusagen an einer aktuellen Debatte. Mhm. Im gewissen Sinne lässt sich dein Buch ja auch als eine kurze Rekapitulation der Geschichte der politischen Ökologie lesen und mich hat ein wenig frappiert, dass du die Geschichte dieses Prozesses eigentlich entlang der Einsätze rechtskonservativer Denker erzählst, die häufig auch mit dem Nationalsozialismus in einer Verbindung gestanden haben oder im gewissen Sinne in die Vorgeschichte des Nationalsozialismus gehören. Ich denke hier etwa an Friedrich Ratzel, den politischen Geographen mit seinem Konzept des Lebensraums oder an den Lebensphilosophen Ludwig Klages, mit dem du auch das Buch eröffnest, der eine scharfe Kritik an der Herrschaft des Geistes geübt hat, an den Zoologen und Ökologen August Tiedemann oder an Ernst Rudorf oder Karl Friedrichs, der 1937 in seinem Buch Ökologie als Wissenschaft von der Natur oder biologische Raumforschung die Ökologie als eine Lehre von Blut und Boden bezeichnet hat. Siehst du einen engeren Zusammenhang zwischen diesen rechtskonservativen Denkern und dem Ansatz und dem Anliegen der politischen Ökologie? Oder woraus ergibt sich diese starke Konzentration auf sozusagen diese rechtskonservativen Autoren in deinem Buch?
Also ich glaube tatsächlich, dass die Ökologie oder die politische Ökologie sich gar nicht so leicht links oder rechts verordnen lässt. Wir sind es natürlich heute gewohnt, dass die ökologischen Parteien für uns auch gewissermaßen ganz klar links zu verordnen sind. Aber in der Geschichte der politischen Ökologie, ausgehend zumindest vom 19. Jahrhundert, sind in den mindestens das erste Drittel dieser Geschichte ist bestimmt eher von konservativen und auch von rechtskonservativen Autoren. Weil es eben sehr stark mit Zivilisationskritik zu tun hat und die Zivilisationskritik vor allem im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts kommt eher von konservativer Seite. Dazu kommt, dass denn die Naturschutzbemühungen im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts, wie sie sich dort formieren, tatsächlich eher die Vorstellung haben, dass sie sich gegen die Industrialisierung und gegen die Modernisierung stellen müssen, um einen Naturschutz zu etablieren, der eben etwas bewahrt. Und da sind sie ganz analog zum Denkmalschutz oder zum Brauchtumsschutz oder zum Heimatschutz. Das Erlebnis ist ja, dass sozusagen die als ganzheitlich erlebte Natur durch die Industrialisierung gerade sozusagen die eigene Landschaft, die heimatliche Landschaft zerstört wird. Und das sind ganz klar sowohl im Lebensstil konservativ als auch im politischen Sinne konservative Motive und die überwiegen im ersten Drittel. Das ist die Ökologiegeschichte findet sich gewissermaßen auf beiden Polen, auf der linken und auf der rechten Seite. Und das ändert sich tatsächlich erst, könnte man sagen, in der Fusion der ökologischen Bewegungen mit den neuen sozialen Bewegungen der Nachkriegszeit, also in den 60er und 70er Jahren. Erst da erscheint die ökologische Bewegung klar mit einer linken Bewegung gekoppelt. Mhm. Das ist aber vorher nicht der Fall. Und ich glaube, dass es gar nichts hilft, sich diese Frage zu stellen, beziehungsweise sind sie links oder rechts, beziehungsweise dass mich eher interessiert hat, welches neue Paradigma damit auftaucht, was tatsächlich auch vielleicht mit diesem Links- und Rechtsschema in gewisser Weise bricht, weil es ja gar nicht mehr aus dieser anthropologischen Perspektive gestellt wird. Mhm. Natürlich kann man Ökologie links und rechts buchstabieren. Das ist ganz klar. Das wird auch heute gemacht und es geht mir jetzt gar nicht darum, das zu kritisieren. Das ist auch nötig sogar. Aber wenn man das verstehen will, glaube ich, was Neues damit auftritt, mit dem ökologischen Paradigma seit dem Ende des 1900, dann muss man, glaube ich, tatsächlich diese Beschreibungen erstmal fernhalten und erstmal zur Kenntnis nehmen, dass das Neue gerade daran besteht, dass es auf beiden Seiten ausbuchstabierbar ist. Ja. Ja. Das macht es aber eigentlich erst eigenständig. Das macht, glaube ich, erst tatsächlich die Zäsur aus, die eben tatsächlich mit den klassischen Parametern, die du jetzt auch abfragst, ist mir, was mir völlig einleuchtet, der Sozialphilosophie vielleicht nicht zu erreichen liegt und macht eben deutlich, dass es einen Konflikt zwischen, also einen sehr tiefgehenden Konflikt zwischen den ökologischen Ansätzen und den sozialphilosophischen Ansätzen gibt, den man natürlich heilen kann in der praktischen Politik, indem man sowas wie eben eine Formulierung wie sozial-ökologisch nutzt, also um eine Klammer zu machen. Das ist wahrscheinlich auch gar nicht anders möglich. Aber ich glaube, wenn man die Radikalität, und mich hat jetzt also eher die philosophische und kulturwissenschaftliche Dimension dieses Neuen interessiert, dann brechen diese Ansätze eigentlich, glaube ich, mit beiden. Und deswegen sind es eben, natürlich muss man immer im Kopf haben, und das habe ich im Buch auch getan, dass eben jemand wie Friedrich Ratzel natürlich Vorbote einer rechten Politik im 20. Jahrhundert ist. Und das muss man auch natürlich analysieren und beschreiben. Aber ich glaube, um das Element, das neue Element, was im politischen Raum eindringt, das ökologische Element zu beschreiben, da hilft es gar nicht so sehr, das als links oder rechts direkt zu klassifizieren, sondern da muss man erst verstehen, wie verändert sich überhaupt die Ausrichtung von Politik, weil links und rechts ist ja auch nur für eine bestimmte Phase, könnte man sagen, die ich jetzt der anthropologischen Phase zuordnen würde, ist da eine bestimmte Orientierung, die es ja sonst vielleicht auch nicht durchgehend gibt.
Das ist eine schöne Pointe mit diesem ökologischen Paradigma, dass generell diese traditionelle Gegenüberstellung sozusagen von links und rechts irgendwie auch selber sozusagen in der Substanz auszehrt oder fragwürdig macht. Das leuchtet mir ein. Auf der anderen Seite zielt eigentlich meine Frage dahin, dass dieses Paradigma vielleicht selber gar nicht so einheitlich ist, sondern dass dieser Riss sozusagen auch durch dieses Paradigma hindurchgeht. Und dass es insofern nicht so ein kompaktes Paradigma ist, sondern eins, das innerhalb sozusagen dieser gemeinsam geteilten Prämissen, das müsste man noch diskutieren, aber dieser Gegensatz, sozusagen dieser politische Gegensatz auch durch dieses Paradigma hindurchgeht. Und das scheint in deinem Buch auch auf, an der Stelle, wo du dich auf den Club of Rome beziehst und wo du eigentlich sagst, dass am Ausgangspunkt dieses ökologischen Paradigmas eigentlich die Erfahrung steht, dass diese Steigerungsdynamik der Moderne eigentlich sich als in the long run unhaltbar erweist. Und das machst du fest an zwei Problemfeldern. Das ist eines, das Wirtschaftswachstum, das ins Unendliche geht, und das Bevölkerungswachstum. Und ich glaube, dass die auch das lässt sich nicht scharf sortieren, aber ich glaube schon, dass diese politische Spaltung durch das Paradigma hindurchgeht, genau entlang dieser beiden Problemschienen, die natürlich miteinander vermittelt sind, das ist auch klar. Aber ich glaube, dass ich eher sozusagen eine gesellschaftskritische politische Ökologie orientiert an diesem Wachstumsparadigma und sagt, wir müssen über diese moderne Gesellschaft und dieses Wachstumsparadigma reden, über diesen ökonomischen Steigerungszwang, und die eher konservative Seite sich eher auf diese bevölkerungspolitische Dimension bezieht. Und das kann man, glaube ich, auch dann sehen in den Debatten um den Club of Rome, um diese Ausführungen da, dass sich also dieser politische Riss, dass der da durchgeht. Und insofern interessiert mich sozusagen diese Frage weiterhin. Ich sehe die nicht abgelöst, wenn man sagt, da gab es eine anthropologische oder eine sozialphilosophische Debatte, jetzt haben wir eine ökologische, sondern ich würde eher fragen, was ist sozusagen auch innerhalb dieser ökologischen Debatte sozusagen, wo bleiben die politischen Spannungen, die mir sozusagen rausgekürzt erscheinen, wenn man das Paradigma allzu kompakt fasst. Ja, deshalb diese Frage.
Ja, also dem kann ich natürlich zustimmen. Das Paradigma ist jetzt ist nicht monolithisch, sondern es bildet sich heraus. Wir sprechen ja auch um Zeitraum, das betone ich ja auch im Buch, von über 100 Jahren. Also es ist jetzt kein Paradigmenwechsel, wie der in den Geistwissenschaften alle 5 bis 10 Jahre ausgerufen wird, sondern es ist wirklich ein Paradigmenwechsel, der lange braucht, um überhaupt zum Vorschein zu kommen. Also wenn ich sage, dass das formiert sich Ende des 19. Jahrhunderts, sind das ja Minderheitspositionen Ende des 19. Jahrhunderts. Also der Naturschutz, der sich ja formiert, sind natürlich völlig marginale Positionen. Und auch heute kann man ja nicht sagen, dass es ein allgemeines schon etabliert ist. aber doch recht breit anerkanntes Paradigma ist. Insofern hat sich, glaube ich, sehr, sehr viel getan, auch wenn wir immer das Gefühl haben, dass sich die Dinge vielleicht nicht schnell genug bewegen in bestimmten Verhältnissen. Aber die Karriere dieses Paradigmas ist schon, würde ich sagen, sehr beeindruckend. Zum Wachstum, da bin ich mir nicht so sicher, weil dass es da überhaupt um zwei verschiedene Dinge geht, weil das Bevölkerungswachstum und das ökonomische Wachstum hat sich als Imperativ im 18. Jahrhundert ziemlich parallel herausgebildet. Also die Vorstellung, dass eine Nation prosperiert, war eben auch die Vorstellung, dass es eine große Bevölkerung hat. Was damit zu tun hat, was sowohl mit Macht zu tun hat, also auch mit politischer Macht zu tun hat, aber auch mit der Vorstellung, dass das Wachstum der Bevölkerung wiederum selbst zur prosperierenden ökonomischen Vorstellung reicht. Und das geht eigentlich durch diese Verschränkung sozusagen von demografischem und ökonomischem Wachstum, geht eigentlich bis ins 20. Jahrhundert durch. Es hat Krisen gegeben, logischerweise, weil es Ernährungskrisen gibt, und daraus entsteht ja dann im 19. Jahrhundert das erste größere Interesse an ökologischen Themen, weil man das Gefühl hat, dass das Wachstum der Bevölkerung eben den Naturhaushalt überfordert. Also Deutschland hat sich im Laufe, oder die deutschen Territorien, muss man genauer sagen, hat sich die Bevölkerung im Laufe des 19. Jahrhunderts verdreifacht, und dem entsprachen ja dann auch die entsprechenden Auswanderungswellen. Das heißt sozusagen, das ist ganz präsent und ist gewissermaßen eine Quelle überhaupt des ökologischen Diskurses, dieses demografische Wachstum. Und später ja dann auch beim Club of Rome ist es dann eben nicht mehr lokal, sondern das globale Bevölkerungswachstum, was sozusagen beunruhigt. Und das geht auch bis in die 90er Jahre, begleitet sind alle ökologischen Diskurse, auch demografische Diskurse. Das verschwindet eigentlich erst in unserer Zeit, weil es einfach als politisch problematisch angesehen wird, dass man sozusagen dieses Thema so präsent nach vorne schiebt. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das zwei verschiedene Wachstumsformen sind, aber wo es klar ist, dass der ökologische Diskurs sich gegen beide Wachstumsformen richtet. Beim Club of Rome ist es noch ganz eng verbunden, ne, dass man sagt, das Industriewachstum und das Bevölkerungswachstum, wenn beides so weitergeht, dann ist in 20 Jahren alles zu Ende. Es hat sich so nicht bewahrheitet, aber auch heute würde man sicherlich sagen, dass beide Wachstumsformen zusammen sozusagen Gegenstand der ökologischen Sorge sind. Das hat sich, glaube ich, nicht geändert. Und ich bin mir nicht sicher, ob man das eine sozusagen nach links und das andere nach rechts sortieren kann, ob es so einfach ist.
Mhm. Na, es macht ja schon einen Unterschied, ob man sozusagen das Problem darin sieht, sozusagen, dass diese Gesellschaft in Bezug auf ihre Produktionsziele, ihre Wertvorstellungen, ihre ökonomischen sozusagen unhaltbar ist, oder ob man meint, das Problem könnte sich lösen, wenn man sozusagen an der Frage der Reduktion der Bevölkerung arbeitet. Das sind ja doch irgendwie unterschiedlich gravierende Vorstellungen in Bezug auf sozusagen auf das die Dimension der Veränderung. Ja, wenn ich sage, die Grundlagen der gesellschaftlichen Reproduktion müssen sich ändern, dann ist das ja doch eine andere Sache, als wenn man sozusagen am Pol der Bevölkerung ansetzt und muss sagen, wir müssen jetzt alle möglichen Maßnahmen treffen, damit die Bevölkerungszahl stagniert. Natürlich hängen die beide zusammen, aber ich denke,
wenn man sich die Diskurse anschaut, auch zu welchen Zeiten welches Wachstum befördert wurde, dann merkt man ja, dass beide Wachstumsformen ja eng zusammenhängen. Also sozusagen sowohl der sozialistische als auch sozusagen die nationalstaatlichen Programme des 19. 20. Jahrhunderts konnten sich eigentlich alle auf Bevölkerungswachstum gesetzt und auf eine prosperierende Nation, und zwar gleichzeitig, ja, als ein wechselseitiges Verhältnis. Und die veränderte ökonomische Struktur ist ja auch eine veränderte Reproduktionsstruktur im sozusagen demografischen Sinne. Insofern, glaube ich, hängen die ganz eng zusammen, und die Erwartungen sind eigentlich, dass mit einer bestimmten, man könnte sogar so sagen, dass eine bestimmte Form von ökonomischem Wachstum sogar vermutlich, zumindest weltweit gesehen, sogar in einem demografischen Wachstum gründet. Mhm. Das heißt, es könnte auch genau umgekehrt sein. Also ein demografisches Schrumpfen könnte zur Folge haben, dass es sogar ganz andere Wirtschaftsstrukturen nötig werden. Ja, weil das könnte man ja auch ganz ganz sozusagen sozialphilosophisch ausdeklinieren, weil der Überschuss an Menschen, um das mal etwas böse zu sagen, war natürlich im 19. Jahrhundert der Take-off für die ganzen kapitalistischen Entwicklungen. Ohne den hätte es die in der Form ja gar nicht gegeben. Mhm. Und umgekehrt könnte man sagen, dass ein demografisches Schrumpfen, was übrigens vermutlich in den nächsten 20, 30 Jahren auf die Welt zukommt, vermutlich auch neue Wirtschaftsformen hervorbringen wird. Insofern bin ich mir nicht sicher, ob man sie so einfach auseinanderdeklinieren kann, weil ich glaube, sie hängen sehr eng zusammen.
Ich will nochmal zurückkommen auf diese Frage sozusagen der Naturpolitik, die das Soziale wie eine Natur behandelt. Deine verschiedenen Fallbeispiele aus der Geschichte der politischen Ökologie, die zeigen eigentlich ziemlich deutlich, dass sich aus der Orientierung an der Natur völlig unterschiedliche und zum Teil auch sehr gegensätzliche Folgerungen für politisches Handeln ergeben können. Ja, also die extremen Pole wären hier die Forderungen eines autoritären Staates, einer Ökodiktatur und andererseits das Plädoyer für ein symbiotisches, hierarchiefreies Miteinander. Ja, und in diesem Zusammenhang bringst du auch das Beispiel, dass der Vogelflug etwa in gewisser Weise als Vorbild für das Flugzeug gesehen werden kann, was dich dann zu der Bemerkung veranlasst, dass die Natur so insgesamt zu einem Vorbild für alle möglichen Problemstellungen werden kann. Also wenn man sich sozusagen an der Natur orientiert, wenn die Gesellschaft wie eine Natur behandelt werden kann, was heißt das dann, wenn sich so völlig unterschiedliche Folgerungen daraus ableiten lassen? Was heißt das sozusagen, ökologische Prinzipien zu allgemein politischen Prinzipien zu machen, wenn die eigentlich doch aus der Natur sozusagen sich eigentlich jede politische Anschauung bedienen kann, sozusagen, wenn da alles möglich ist, wenn da alles abgerufen werden kann, weil es gar keine normativen Maßstäbe gibt?
Was mich da besonders interessiert hat, ist, dass die Natur Vorbild ist, das gibt es in 1000 Konstellationen und durch die ganze Geschichte. Hier interessiert mich da besonders, sozusagen, wenn ich sage, die Gesellschaft wird wie eine Natur behandelt, nicht, dass die Gesellschaft naturalisiert wird, sondern dass sich eben der ökologische Diskurs, der zunächst natürlich sich ganz konkret auf bestimmte natürliche Zusammenhänge bezogen hat, einen bestimmten Moment davon lösen kann und auch sozusagen auf andere gesellschaftliche, auf andere Problemstellungen übertragen werden kann. Also heute, muss es konkret als Beispiel geben, heute ist es völlig selbstverständlich, dass man zum Beispiel sagt, na, diese Technologie entwickelt sich in einem bestimmten Ökosystem und ist da sehr erfolgreich. Damit meint man gar nichts mit Natur, sondern damit meint man nur sozusagen, es ist eine Loslösung gewissermaßen eines bestimmten ökologischen Begriffs, nämlich eines bestimmten umweltlichen Begriffs, eines bestimmten Ökosystembegriffs, der zwar gewonnen wurde anhand eines konkreten Naturproblems, der aber dann sich gewissermaßen generalisiert und in Bereiche vordringen kann, die gar nichts mit Natur haben. Das heißt sozusagen, es geht tatsächlich gar nicht um Vorbild der Natur, wie eben dieses Beispiel noch mit dem Vogelflug. Es geht gar nicht um das Vorbild einzelner sozusagen natürlicher Ordnungen, die dann übertragen werden, sonst geht tatsächlich um dieses Prinzipienfinden. Also dass sozusagen man Prinzipien und Techniken, die eigentlich aus dem ökologischen Diskurs kommen, ab einem bestimmten historischen Moment, und das passiert in den 90ern und in unserer Gegenwart, dass das übertragen werden kann auf Problemstellungen, die erstmal gar nichts mit Natur und auch nichts mit der ökologischen Krise zu tun haben. Das heißt, dass das ökologische Denken kann sich ausbreiten und das ist ein eigentlicher Erfolg. Und das meinte ich mit, dass man auch die Gesellschaft selber wie eine Natur behandeln kann, an der man ähnliches ökologisches Wissen generiert, was vorher in Zusammenhängen der Naturkrise generiert wurde. Mhm.
Aber das wirft dann doch auch wieder die Frage auf, wie dieses ökologisch-terrestrische Paradigma, das du als das Paradigma unserer Gegenwart bezeichnest, wie das dann steht zum Paradigma der politischen Ökonomie. Das ist ja auch ein Teil sozusagen deiner Diskussion, die du in dem Buch führst. Also könnte man da nicht mit Blick auf das, auch was du jetzt gesagt hast, sagen, dass dieses Paradigma der politischen Ökologie tatsächlich sozusagen integriert wird in das Paradigma der politischen Ökonomie, das aber nach wie vor in Geld Geltung ist? Und ist das nicht sozusagen die politische Frage unserer Gegenwart, tatsächlich dieses Paradigma der politischen Ökonomie abzulösen und nicht durch eine, sagen wir mal, durch einen Versuch eines New Green Deal oder so, den Kapitalismus zu ökologisieren? Das ist doch eigentlich die politische Grundfrage der Gegenwart. Und da sehe ich überhaupt nicht, dass das ökologische Paradigma zu dem Paradigma der Gegenwart geworden ist. Das ist gewissermaßen einverleibt, das ist Teil sozusagen der kapitalistischen Produktion geworden, aber eben die politische Aufgabe wäre es dann doch erst, diesem Paradigma die Geltung zu verschaffen, also das wirklich auch in eine handlungsleitende politische Praxis umzusetzen.
Ja, das ist, da kann ich ja völlig zustimmen. Das ist natürlich die offene Frage und beide Paradigmen liegen jetzt natürlich im Konflikt. Also natürlich würde ich nicht sagen, dass das schon das eine oder andere, das ist auch eine offene Frage. Und im Moment würde ich dir zustimmen, ist gewissermaßen der Versuch, das einzubauen in die politische Ökonomie, die ökologische Frage. Aber wir müssen natürlich auch sagen, es geht hier vielleicht um viel größere Zeiträume als die wir noch überschauen können, die auch über unser Leben hinausreichen. Aber ich würde sagen, es könnte genauso gut sein, dass das ökologische, die ökologische Problematik eben vielleicht unterschätzt wird in ihrem Veränderungsstärke. Und natürlich würde es darum gehen, oder aber das kann ich ja nicht prophezeien, sondern da würde es darum gehen, dass die politische Ökologie eben das Paradigma der politischen Ökonomie verdrängt oder verändert, so verändert, dass es natürlich auch an die Kernbestände dieses Paradigmas geht, die eben ganz eng mit den anthropologischen Gewissheiten verbunden sind. Und spätestens dann, wenn man tatsächlich versucht, einen Naturhaushalt zu denken, dann kann es sich nicht mehr um eine politische Ökonomie im klassischen Sinne handeln.
Hm. Wie siehst du die Perspektiven einer solchen Überschreitung? Das ist eine schwere Frage, aber bist du da zuversichtlich? Oder? Also ich frage das auch deshalb, weil sich ja gerade in der jüngeren Zeit Protestbewegungen speisen, die einen sehr sozusagen apokalyptischen Ton anschlagen und ziemlich pessimistisch sind, was diese politische Frage angeht.
Naja, die Lernprozesse sind eben langsam und die Verstrickung sozusagen, die Menschenwelt immer mehr mit anderen Spezies sozusagen erlebt, weil sie gezwungen ist, gewissermaßen sich um sie zu kümmern, weil sie gezwungen ist, sozusagen sich viel größere Räume der Sorge zu öffnen, die hohe Zeithorizonte betreffen, die ja normale politische Planung sprengen. Das sind ja ganz andere Ausmaße, sowohl zeitlich als auch räumlich. Sehe ich einerseits, dass, glaube ich, da ein sehr unumkehrbarer Prozess in Gang gekommen ist, der, denke ich schon, unsere Welt und auch unsere Art zu denken und auch unsere Art des Selbstverhältnisses deutlich verändern wird. Da wäre ich gewissermaßen optimistisch, was diesen Lernprozess angeht. Aber ob dieser Lernprozess so in der Zeithorizont vonstatten geht, der nötig wäre, um überhaupt unser Überleben oder zumindest ein gutes Leben zu sichern, das weiß ich nicht. Und da kann man, glaube ich, zu Recht auch pessimistisch sein.
Ja, du zeigst ja einerseits nicht, dass das die Entwicklung der politischen Ökologie ein Prozess ist, der sich über einen langen Zeitraum hingezogen hat und sich sozusagen auch weiter immer dringlicher wird. Andererseits eben tatsächlich diese Zeitfristen, die uns die Veränderungen der Natur setzen. Auch der politische Handlungsdruck ist ja da enorm gestiegen. Und das führt ja tatsächlich auch unmittelbar in politische Fragen sozusagen unserer Gegenwart, die nicht zufällig diesen deutlichen Zeitindex haben. Wir haben noch dieses Zeitfenster von 10 Jahren, das hört man oft, und innerhalb dieser Zeit, also muss sich Grundlegendes verändern und so weiter. Ich möchte zum Abschluss unseres Gesprächs nochmal auf dein letztes Kapitel eingehen, dass die Ästhetik des Anthropozäns überschrieben ist und in der eben diese Fragen auch eine Rolle spielen, diese zeitpolitischen Fragen, und in der du dann einen neuen Begriff reinbringst, den ich überraschend fand, aber eben auch sozusagen sachlich geboten fand, nämlich diese Frage, dass diese ökologisch-terrestrische Epoche zugleich auch irgendwie eine eschatologische Epoche ist. Und damit lässt sich ja vielleicht auch wieder ein Bogen spannen zur Theorietradition oder philosophischen Anschauungsweisen, die vor der Moderne liegen. Vielleicht kannst du das nochmal näher ausführen im Zusammenhang dieser Ästhetik des Anthropozäns, diese Vokabel sozusagen des eschatologischen Bewusstseins.
Denn das eschatologische Bewusstsein bezieht sich auf unsere Epoche eben, dass das Gefühl ist eben, dass die Natur, mit der wir zu tun haben, eine sterbende Natur ist, sozusagen, dass das ein letzter Abschnitt ist. Dass damit eben auch eine bestimmte Art von Naturordnung abstirbt, auf die man sich eben noch im noch vor gar nicht so langer Zeit ganz fest beziehen konnte. Ne? Dass es sozusagen, dass das eben öffnet und dass eben die Zeit, dass das nach der Natur kommt gewissermaßen die Ökologie. Mhm. Und die Ökologie ist eben nicht die Natur, sondern die Natur liegt im Sterben. Und die Ökologie ist die Epoche eben, die sich um die Lebewesen kümmern muss, die sich sozusagen die in andere Weise des Zusammenlebens denken muss, die eben nicht mehr Natur denken kann. Mhm. Natur war immer mit irgendeiner Form von Ganzheit und Geordnetheit verbunden. Ja, und die ökologische Epoche muss, oder sagen wir mal, unsere Epoche, die mit der sterbenden Natur, die verwaltet gewissermaßen die Reste dieser Epoche, die stellt sich eben noch vor, dass man was erhält, dass man was bewahrt. Die ist sozusagen, die ist im Bewusstsein, dass dieser ganze Kosmos extrem fragil ist. Das ist die eschatologische Epoche.
Dann bezieht sich
danach gewissermaßen, wenn tatsächlich das ökologische Paradigma sich durchgesetzt hätte, dann wäre eine neue Zeit ja überhaupt erst da.
Okay, dann bezieht sich das auf ein bestimmtes Wissen von der Natur, weil ansonsten ist das gar nicht so, klingt es gar nicht so plausibel, weil man ja gerade die als Erfahrung unserer Gegenwart auch die Dynamisierung der Natur ansehen könnte. Also nicht eine sterbende Natur, sondern wenn man es sozusagen mit den Kategorien der Klimatologie sieht, da könnte man ja sagen, das ist ja das Neue unserer Zeit, dass sie eben nicht sterbend ist, sondern dass sie entfesselt ist, dass sie plötzlich selber in die Geschichte hineingerissen ist und die Politik vor sich hertreibt. Das wäre ja eine These von Bruno Latour etwa, nicht? Er sagt, die Natur ist in dem Sinne ein eminenter politischer Agent geworden, dass sie sich jetzt auf eine Weise dynamisiert, dass sie aus den alten gleichförmigen Rhythmen hinaustritt und ja tatsächlich ein dynamischer, selber geschichtlicher Faktor wird, während sie in der Tradition, sagen sterbende Natur, man kann sie als zumindest mal eine verlässliche Grundlage gesehen, weitgehend. Ne, man hat sie immer schon als in Hungersnöten und so weiter auch als Gefahr angesehen, aber doch in den letzten 100 Jahren wesentlich als passive Grundlage, als Objekt der Ausbeutung. Und jetzt erfährt man sie plötzlich wieder als zunehmend unberechenbare Größe, die Politik vor sich hertreibt, die Politik zwingt, darauf zu reagieren. Also deshalb frage ich nach, weil das nicht zu diesem Konzept der sterbenden Natur passt, das wäre eher umgekehrt. Ne? Die neue Erfahrung einer dynamisierten, entfesselten.
Ja, aber sie tut das ja erstmal, indem sie als Natur eben als geordneter Zusammenhang einerseits abstirbt oder verschwindet. Und das Sterben, das ist auch ganz konkret gemeint, ist einfach das Artensterben, was eben uns zwingt. Also die Natur selber will ja gar nicht politisch werden, sondern wir durch das Artensterben werden eben natürliche Faktoren zu politischen Faktoren, und das widerspricht dem ja gar nicht sozusagen. Es ist eben erstmal durch das Verschwinden bzw. das Sterben, um es ein bisschen radikaler auszudrücken, dass überhaupt sozusagen der Unterschied zwischen Natur und Politik im Grunde geringer wird. Also das ist der Eintritt, dieses Sterben des klassischen, sowohl der Arten als auch sozusagen des klassischen Naturbegriffs, macht ja erst diesen Raum auf, in dem eben die politische Ökologie gewissermaßen gar keinen Unterschied mehr zwischen natürlichen und gesellschaftlichen Prozessen sieht.
Leander, ich möchte dir sehr herzlich danken für dieses Gespräch. Ich bin jetzt gespannt, wie dein Buch aufgenommen werden wird. Eine Rezension hat es ja schon gegeben, wie ich gesehen habe. Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, danke für das Gespräch ebenfalls. Hat mir viel Freude gemacht.